Glaube, wie die Schrift sagt, ist das Thema. Und es ist gar nicht schlimm, dass Christine der Predigtreihe einen ganz anderen Namen gegeben hat. Ich glaube, wenn wir nach der Predigtreihe dann so rumfragen, du, was für eine Predigtreihe hatten ja gerade, ihr würdet alle unterschiedliche Namen sagen, und das ist doch gut so, weil jeder von uns ist an unterschiedlichen Punkten und Gott offenbart ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Wenn man nach einer Predigt zwei Personen fragt, oh, was hat Gott dir gezeigt in der Predigt? Der eine sagt, oh, Gott liebt mich, und der andere sagt, keine Ahnung, Gott hat solchen Zorn auf die Sünde und ich bin jetzt hingegeben, um mich zu heiligen. Und es war die gleiche Predigt. Und so ist es wunderbar, dass der Heilige Geist imstande ist, jedem Einzelnen von uns zu dienen. Deshalb ist es gar nicht so gut, zu große Erwartungen an den Prediger zu haben. Ja, früher sind wir ja hier durch ganz Deutschland 6-7 Stunden mit dem Auto gefahren, um einen bestimmten Prediger zu hören. Felix sogar noch länger. Und es ist so gut, reif zu werden und zu erden und zu wissen, wir sind abhängig von Jesus. Und ja, Halleluja. So, und der Titel der heutigen Predigt, bevor ich dann nochmal bete, will ich euch den Titel schon sagen, damit ihr wisst, warum ich bete, ist Glaube und Werke. Ich habe hier noch in Klammern Gehorsam dahinter geschrieben, also man kann es auch nennen Glaube und Gehorsam. Weil wenn ich von Gehorsam spreche, dann meine ich Werke, und wenn ich von Werken spreche, meine ich Werke, die aus Gehorsam getan sind. So haben wir das jetzt geklärt für diese Predigt. Dieses Thema ist 2000 Jahre alt. Und der allererste Brief, der geschrieben wurde im Neuen Testament, ist der Jakobusbrief, der uns überliefert ist. Und er hat dieses Thema, also zum Teil, also großer Abschnitt aus diesem Brief ist dieses Thema. Und das war der allererste. Und so war dieses ganze Thema Glaube oder Werke, Glaube und Werke oder wie auch immer, von Anfang an begleitet das eigentlich die Gemeinde. Und deswegen habe ich irgendwie keine Lust auf diese Predigt gehabt, weil ich... Das Letzte, was ich will, uns irgendwie einen Lehrvortrag zu halten, wo wir dann zu unserem umfangreichen Bibelwissen, was wir uns schon erforscht haben, noch was hinzufügen können und dass wir dann nochmal noch genauer Bescheid wissen, wie das jetzt nun ist mit unserer Theologie. Und auf sowas habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Und deswegen lasst uns einfach beten, dass das jetzt nicht ein Theologievortrag ist, sondern dass es Gottes Wort ist, was in unsere Herzen eindringt, schneidet, zwischen Seele und Geist scheidet, und dass es etwas bewirkt, was Auswirkungen hat. Wenn wir nur Wissen uns ansammeln, dann das ist nichts wert. Wir nehmen unser Wissen nicht mit in den Himmel. Die ganzen vielen Bücher, die du vielleicht gelesen hast und geschrieben hast, die werden im Himmel keine Rolle mehr spielen, weil du dann ihn selbst siehst. Das ist das, was Paulus sagt. Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels, und diese Spiegel im Altertum, die waren so wie Milchglas. Wir sehen wie durch einen Milchglasspiegel hindurch, aber wenn wir bei ihm sind, wenn das Vollkommene gekommen ist, werden wir erkennen, genauso wie wir erkannt wurden. Das heißt, wie Gott uns schon kennt, werden wir anfangen, Gott zu kennen. Das ist gut. Halleluja. Muss ich mal aufschreiben. Aber wir haben es ja aufgenommen. Danke, Jesus. Halleluja. So, lass uns mal beten. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Geist und Leben ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir nicht nur die Worte gibst, die ich sagen soll, sondern dass du mir die Art und Weise, den Ton, die Mimik, die Gestik, dass du alles bist heute Morgen. So, dass der Verkündiger, dass ich selbst und eine Botschaft bin, und dass alles in allem zusammengeht und dass der Heilige Geist durch uns hindurch eine Offenbarung gibt. Vater, in den Herzen heute schenke Offenbarung. Sprich du zu uns und verherrliche dich. Ja, wir können das nicht machen oder irgendwie bewirken, aber du kannst es vollbringen, du kannst es wirken, Herr, und wir setzen unser Vertrauen auf dich. Wir bitten dich, Vater, dass das heute nicht nur ein weiterer Vortrag über ein Thema, was schon so oft wieder gekäut wurde und nochmal gekaut und wieder geschluckt und wieder gekäut und seit tausenden von Jahren, sondern dass wir zwar heute über Lehre reden, aber lass es doch Lehre sein, die etwas bewirkt. Lass es doch Worte sein, die Leben bringen. Lass es doch Geist sein, der etwas bewirkt und etwas in uns anzündet, Herr, dieses Feuer der Leidenschaft, Vater. Lass uns leidenschaftlicher heute herausgehen, als wir reingekommen sind. Mehr Leidenschaft, dir gehorsam zu sein, mehr Leidenschaft, dir ausgeliefert zu sein, mehr Leidenschaft, dir zu vertrauen, mehr Leidenschaft für die Verlorenen, dass sie gerettet werden. Herr, all das können wir nicht bewirken. Wir setzen unsere hohen Erwartungen allein auf dich. Allein auf dich, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Stifte. Wir werden uns heute mit einer Person beschäftigen. Ich werde, also nur kurz für die, die mitschreiben, ich werde wieder also ein Bild erstellen, wo ich einzelne Punkte dran schreiben werde. Also lasst euch genug Platz oben, dass ihr dieses Bild aufstellen könnt und dann unten drunter könnt ihr die Nummern hinschreiben und eure Notizen machen. Okay? So, heute werden wir uns hauptsächlich um eine Person drehen, die die Bibel ganz stark in Zusammenhang bringt mit Glauben, und das ist Abraham. Abraham sprach zu Abraham. Kann ich mal den Zebra haben? Gut. Abraham. Lass uns mal Galater Kapitel 3 dazu aufschlagen. Falls du nicht weißt, wer das ist, lies die Bibel. Steht im ersten Buch Mose ab Kapitel 12, ist die Geschichte von Abraham. Geht ungefähr 10 Kapitel. Lässt sich also schnell lesen. Und weil das ist so eine zentrale Persönlichkeit und das Neue Testament greift Abraham so oft auf. Er ist der sogenannte Patriarch. Also Patre heißt Vater und dieses Arch, ja, mit CH, nicht mit SCH, bedeutet Stamm. Also er ist der Vater des Stammes, ein Stammvater. Und er ist nicht nur Stammvater, sondern er ist auch, Galater 3, Vers 6 und 7, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Er ist der Stammvater des Glaubens. Das heißt, alle die, die nach Abraham kommen und glauben, sind in einem gewissen bildlichen Sinne, ja, das ist natürlich nicht buchstäblich, sondern in einem bildlichen Sinne sind diejenigen, die glauben, die Kinder Abrahams. Weil er der Erste war, der geglaubt hat. Er hat quasi in der Bibel Glauben, könnte man sagen, erfunden. Was jetzt ein bisschen überspitzt ist. Weil natürlich auch Henoch Abel. Abel hat geglaubt. Aber das allererste Mal, wo Glauben erwähnt ist, 1. Mose Kapitel 12, sehen wir das bei Abraham. Und besonders Hebräer 11, da kommen wir dann heute noch zu sprechen, diese Auflistung der Glaubenshelden aus dem Alten Testament, da nimmt Abraham einen Riesenplatz ein. Man könnte quasi sagen, alles, was der gemacht hat, war Glauben. Und das habt ihr schon an dem letzten Satz gemerkt, dass es hier eine Verbindung gibt. Alles, was er gemacht hat, war Glauben. Aber gut, da kommen wir noch später drauf. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen heiß gemacht. So, Abraham stellt den Prototypen des Gläubigen dar. Immer wenn etwas Neues erfunden wird, dann gibt es immer einen Prototyp und anhand dem werden dann die anderen Produkte quasi, die dann in Serie gehen, quasi kopiert. Und Abraham ist der Prototyp des Glaubens. Wer wissen möchte, was Glauben ist, muss sich den Abraham angucken. Wer wissen möchte, wie Glauben funktioniert, muss sich den Abraham angucken. Und deswegen gucken wir uns natürlich auch heute den Glauben Abrahams an. Ja. So. Und das Neue Testament hat insgesamt zwei Betonungen, die es im Zusammenhang mit Abraham bringt. Und das ist, die erste Betonung ist Punkt 2, Glaube. setze den mal hier hin, dir. Und den rahme ich auch ein. Also, Punkt 2, Glaube. Wie wir es gerade schon gelesen haben, er ist derjenige, der der Vater aller Gläubigen ist. Die, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Und er hat, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, Glauben in dem Sinne erfunden. Und diese eine berühmte Stelle finden wir im 1. Mose. Wir können das mal aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 15. In Kapitel 12 wird Abraham herausgerufen aus dem Land seiner Väter und sagt, komm mit mir mit, ich will dir ein Land geben. Und er verlässt quasi den Iran, das ist da, wo er herkommt, und oder Irak, also da dieses Grenzgebiet. Und er geht den fruchtbaren Halbmond nach oben und geht dann am Mittelmeer nach unten und ist dann in Kanaan. Und dann schießt er ein bisschen übers Ziel heraus und geht noch weiter bis nach Ägypten. Was, ja, ist egal. Gut, das wird es zu viel. Und dann hat Gott ihn von Anfang an berufen und Gott hat ihm gesagt, ich zeig dir ein Land, in dem du leben sollst, und quasi dieser Aufbruch war schon Glauben. Und dann in 1. Mose Kapitel 15 kommen wir an eine ganz besondere Stelle. Das ist, wo der Heilige Geist wie ranzoomt mit seiner Kamera und eine bestimmte Nacht beleuchtet, die da passiert. Und da heißt es, komm, wir lesen mal ab Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Also in einer Zeit, in der Kinder alles waren. Wenn du kein Kind hattest, warst du verflucht. Ja? Da sieht man, wie pervers eigentlich unsere Gesellschaft ist, wo die Leute sagen, wenn ich kein Kind habe, bin ich gesegnet. Und wir schieben das so spät wie möglich hinaus, Kinder zu kriegen, um möglichst viel für mich zu leben. Aber gut, das ist noch nebenbei. Wo war ich jetzt? Vers 3. Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus. Halleluja. Er führte ihn hinaus. Das Wort des Herrn führte ihn hinaus. Jesus. Und sprach, siehst du, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Halleluja. So, hier haben wir, ich symbolisiere das mal mit einem Sternenhimmel. Viele schöne Punkte hier, unzählbare. Irgendwie Wissenschaftler kommen irgendwie alle paar Jahre nochmal neu drauf, wie viele Sterne man sehen kann. Es sind viele Millionen. Bei uns in Dresden, wir sehen den Sternenhimmel bei Weitem nicht so schön, wie wenn du auf dem Land bist, wo es keine Lichtverschmutzung gibt. So ein schöner Sternenhimmel, oder? Das ist hier der große Wagen und Gott nimmt den Abraham und führt ihn aus seinem Zelt heraus, mitten in der Nacht, stockfinster, in einer Zeit, wo es keine elektrischen Lichter gibt. Er nimmt ihn an der Hand, führt ihn hinaus und sagt, schau zum Himmel. So soll deine Nachkommenschaft sein, so zahlreich, unzählbar. Und Abraham in seiner Situation, unfruchtbar, seine Frau unfruchtbar, ja, schon der Mutterleib der Sarah war schon erstorben, heißt es da. Also die war quasi schon weit über die Wechseljahre hinaus. Und er sagt, aus deinem Leib wird ein Nachkomme hervorgehen. Und Abraham glaubte dem Herrn und der rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Halleluja. Halleluja. Und da siehst du, dass Glaube, das Vertrauen auf Gott, schon immer der Weg Gottes war, Menschen zu rechtfertigen. Das ist nicht erst seit Golgatha. Glaube an Gott rechtfertigt, sodass das Kreuz rückwirkend alle die vereinigt. Das Neue Testament nennt die Gläubigen im Alten Testament Heilige, weil sie Gott geglaubt haben. Und es ist der Glaube an Gott, der rechtfertigt. Und dann greift natürlich das Neue Testament in Römer Kapitel 4, unter anderem in Römer Kapitel 4, lass uns das mal aufschlagen, diese Begebenheit wieder auf. Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, ja, hier steht Abraham, nicht Abraham, aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Halleluja. Wir glauben an den, der den Gottlosen rechtfertigt. Das ist doch ein wunderbarer Name für Gott. Wer ist Gott? Der den Gottlosen rechtfertigt. Halleluja. Da ist kein Sünder zu tief gesunken, da ist keine Sünde zu groß, da ist niemand zu gottlos, kein Herz zu böse, als dass Gott ihn nicht rechtfertigen konnte. Halleluja. Paulus betont, dass der Glaube, wie die Schrift sagt, der Glaube ist, der den Gottlosen rechtfertigt. Und daher, aus solchen Bibelstellen kam dann viele Jahre später, 1500 Jahre später, Pi mal Daumen, Martin Luther daher, in einer Zeit, in der die Kirche das eigentlich vergessen hatte und so gut wie gar nicht betont hat, obwohl es natürlich überall kleine Hoffnungslichter, Hoffnungsschimmer gab, von denen wir auch heute noch lesen und lernen können, vor der Reformation, aber in einer Zeit, wo die Menschen quasi gearbeitet haben, um Gott zu gefallen, um gerechtfertigt zu werden. Und eine ganze Theologie, ein ganzes Glaubenssystem aufgebaut wurde, was eigentlich nur ein Ziel hatte, den Menschen Geld wegzunehmen und das Projekt Kirche am Laufen zu halten. Ja, pompös und, was war, glaube ich, zur Zeit Luthers, als der Petersdom gebaut wurde, oder? Ja. Also Riesenbauprojekte, natürlich brauchen die Geld. Habe ich aus hier Abrafaxe gelernt. Wusste ich vorher nicht. Natürlich brauchen die also jede Menge Geld, also haben die ihre Prediger da beauftragt und die haben nur ein Heft und da steht das drin. Und haben gesagt, jetzt brauchen wir brauchen die nötigen finanziellen Mittel, um unseren Reichtum hier zu finanzieren. Papst Leo X. hatte ja auch Hasso hieß er, glaube ich, den Elefanten. Er hatte einen eigenen Elefanten. Das hat zwar nur anderthalb Jahre in Rom gelebt, ist dann gestorben, aber war sein Lieblingstier. Egal. So, also sehr pompöser Lebensstil, riesengroße Bauprojekte, die brauchten Geld und das hat die Kirche natürlich instrumentalisiert. Und Martin Luther bekommt diese Offenbarung aus dem Propheten Habakuk, glaube ich. Nee, doch. Habakuk 2, Vers 4. Dankeschön. Der Gerechte aber soll aus Glauben leben. und hat dann angefangen, das alles wieder zu entdecken. Und daher kommt diese Solas, die nicht in der Bibel stehen, die aber trotzdem ganz nett sind, sola fide, allein aus Glauben. Allein aus Glauben werden wir gerechtfertigt. Und wie das so manchmal ist, wenn wir Dinge erkennen, die mangeln, und dann sagen wir, okay, das muss jetzt korrigiert werden, und pum, geht's los, und wir schießen, oder wir fangen an zu arbeiten, und die Gefahr ist sehr groß, dann wieder auf einen anderen Pferd, auf der anderen Seite des Pferdes wieder runterzufallen, quasi. Und dieses Wort Werke hat für uns einen bitteren Beigeschmack irgendwie. Wenn jemand von Werken redet, das ist immer, irgendwie negativ. Also wenn jemand sagt, wir tun gute Werke, schon allein das Wort gute Werke, das tut in uns irgendwie, also zumindest war es bei mir so, tut irgendwie so bitter aufstoßen und so. Nee, es ist ja nicht aus Werken. Es ist ja nicht aus Werken. Wir sind ja aus Glauben. Aber die Bibel sagt uns gemäß, jetzt sind wir mal beim Thema Abraham, die Bibel betont nicht nur den Glauben von Abraham, sondern auch die Werke. Man könnte auch hier hinschreiben, Gehorsam. Wenn euch das besser gefällt, könnt ihr das gerne hinschreiben. Werke. Es ist sehr wichtig, dass wir aufpassen, woher unsere Meinung kommt. Es ist im allgemeinen Weltgeschehen, in der Allgemeinbildung ist das sehr, sehr wichtig, ja, weil die Medien nach bestimmten oder bestimmte Personen beeinflussen ja die Medien, und so ist es immer wichtig zu gucken, okay, was ist wirklich die Sache, was ist eigentlich, warum habe ich jetzt diese Meinung? Und noch viel wichtiger ist es, in die Bibel hineinzugucken. Meine Meinung über Gott sollte aus der Schrift kommen. Nicht von Martin Luther. Und nicht aus den Solas. Und auch nicht aus sonst irgendwas. Sondern aus der Bibel. Dafür haben wir sie ja gekriegt. Halleluja. Und es tut gut, immer mal wieder zu reflektieren. Okay, ich glaube das und das und das und das halte ich für wichtig, aber ist es denn eigentlich schriftgemäß? Glaube ich, wie die Schrift sagt? Oder habe ich mir da irgendwas zugelegt, was eigentlich mit dem biblischen Glauben gar nichts mehr zu tun hat? Und ich meine deinen Glauben, ja? Jetzt nicht hier Denomination XY, über die du ein YouTube-Video machst, wie schlimm die doch sind, sondern ich meine deinen Glauben, was in deinem Herzen ist. Ja, und wenn du eine Familie hast, dann noch meinetwegen für deine Familie und einen Hauskreis für deinen Hauskreis. Und wenn dir bei uns in der Gemeinde was auffällt, dann kannst du auch gern zu uns kommen. Wichtig ist, dass wir in diesem Prüfprozess immer wieder leben. Paulus betont das auch ganz oft. Gut, okay. So, also wir haben jetzt hier Werke des Gehorsams, Punkt 3. Und da schlagen wir mal den Jakobusbrief auf. Wie gesagt, schon der allererste Brief beinhaltet dieses Riesenthema Glaube und Werke. Jakobus ist höchstwahrscheinlich der Bruder von Jesus Christus. Stell dir das mal vor, dein Bruder ist Jesus Christus. Also so richtig, so dieselbe Mama und so. Verrückt. Okay, und das wurde zu einer Zeit geschrieben, da haben sich die jüdischen Christen immer noch in den Synagogen getroffen. Aber wir sehen dann in der Offenbarung, dass es dann 40, 50 Jahre nach der Auferstehung, dass da schon eine richtige Feindschaft und eine Verfolgung aus der Synagoge, das sehen wir schon in der Apostelgeschichte, aus der Synagoge, aus den Juden gegen die Christen gewandt wurde und sie quasi gezwungen wurden, sich von den Juden mehr und mehr abzusondern, Angst vor ihnen zu haben, was aber nicht das Ursprüngliche war. Ein Jude, der an Jesus Christus gläubig wird, fängt nicht an Christ zu sein, sondern der ist Jude, ein vollständiger Jude, weil er nämlich den jüdischen Messias hat. So, und hier sehen wir, wie das am Anfang war, dass sie sich noch in den Synagogen getroffen haben und dort quasi Jesus als Messias bekannt haben und auch Lehre aus dem Wort Gottes erhalten haben. Ja. Übrigens war die ganze Lehre aus dem Neuen Testament über Glauben aus dem Alten Testament. Die neutestamentlichen Christen hatten ja gar kein Neues Testament. Aber gut, okay. Ist nur so nebenbei. Wir lesen erstmal nicht den ganzen Abschnitt, wir lesen mal nur Vers 21 und Vers 24, um das so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? So seht ihr nun, Vers 24, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Jetzt versteht ihr auch, warum der Luther gesagt hat, den Jakobus, den müssen wir rausschmeißen aus der Bibel. Ich lese nochmal Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Jakobus 2, habe ich das nicht gesagt? Entschuldigung. Jakobus Kapitel 2, Vers 21 und 24. So, und hier nimmt er wieder Bezug, der Jakobus, auf eine Geschichte von Abraham. Das war damals also von Anfang an die gängige Lehre, zu sagen, okay, Abraham ist der Prototyp des Glaubens, aus Gerechtigkeit allein. Wir sehen in der Apostelgeschichte Kapitel 2 und 3, dass es von Anfang an die Botschaft gewesen, dass aus Glauben der Mensch Vergebung bei Gott bekommt und nicht aus Werken. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt hier, Moment, Moment, ihr seht doch, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird. Und er bezieht sich auf eine Schrift aus 1. Mose Kapitel 22, auf eine Schriftstelle. Die können wir mal aufschlagen. 1. Mose 22. Na, wo bist du denn? Hier. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Ja, das war also eine Zeit, wo der Abraham hat ein paar Fehler gemacht, ja, das können wir in den Kapitel davor lesen. Auf jeden Fall kommt es zu dem Punkt, dass die Sarah schwanger wird von Abraham. Und sie ein Kind bekommen. Und sie haben einen Jungen mit Namen Isaak. Und Abraham weiß, das ist mein Ein und Alles, mein einziger Sohn. Ja, ein Wunderkind. Halleluja. Wenn du ein Wunderkind hast, dann hast du immer noch mal verbindest du eine Wundergeschichte und einen Wundergott mit diesem Kind. Deswegen ist es wunderbar, Wunderkinder zu haben und Wundergeburten. Und was nicht heißt, dass die anderen jetzt irgendwie schlecht sind oder so. Aber ja, egal. So, und auf einmal heißt es hier, Gott prüft den Abraham. Und er sprach zu ihm, Vers 2, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ihr denkt jetzt vielleicht, was hat denn Gott jetzt hier für eine verrückte Idee? Das Kind als Brandopfer opfern? Und das ist zu der Zeit gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Diese ganzen Götzen, bis dann noch später in die Zeit, wo Israel dann nach Kana ankommt, heißt es, dass sie ihre Kinder den Götzen, diesen dämonischen Fürsten geopfert haben. Und quasi ganz ähnlich, was auch in unserem Land passiert, nur nicht mehr unter dem spirituellen Deckmantel. Aber wenn man anfängt zu diskutieren, sich damit auseinanderzusetzen, sieht man, dass es total spirituell ist. Und dass es runtergeht bis in die Wurzel des Problems, nämlich Götzendienst und eine Rebellion gegen den einzig wahren Gott. Daher kommt Abtreibung. So, und dann kommt Gott zu Abraham und sagt zu ihm, ja, Entschuldigung, ist immer so, ich biege immer so ab, mache immer so Umwege. Dann kommt Gott zu Abraham und sagt, jetzt den einen, den ich dir gegeben habe, den sollst du jetzt darbringen als Opfer, den sollst du umbringen. Den einen, den du lieb hast. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Moment, bis wohin? Ja, soweit erstmal. Jakobus sagt, indem Abraham das getan hat, wurde er aus Werken gerechtfertigt. Nicht aus Glauben allein, sondern aus Werken. Okay, weil wir hier unseren Sternenhimmel haben, mache ich mal hier so einen schönen Altar hin. Ja, das ist aufgeschichtetes Holz. Und hier oben schon festgebunden sitzt er, oder? Ja, der Isaak. Gleich geht's zu Ende. Und dann kommt hier das Feuer. Dieses Gehorsamswerk nennt Jakobus, um zu erklären, dass Abraham eben nicht aus Glauben allein, eben nicht sola fide, sondern auch durch Werke gerechtfertigt ist. So, und was machen wir jetzt da draus? Also nur kurz, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, wenn ihr jetzt hier gerade die Geschichte noch nicht kennt und ihr seid schockiert darüber, was in der Bibel steht. Abraham erhebt dann das Messer, will gerade seinen Sohn umbringen und dann kommt die Stimme eines Engels und sagt, halte ein, tu es nicht und die ganze Geschichte geht glücklich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob der Isaak da irgendwelche langjährigen traumatischen Schäden davongetragen hat. Wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Aber wir wissen, dass Abraham... Oh gut, da kommen wir später drauf. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, da die Vatermutter. Aber gut, das ist wahrscheinlich, würde jetzt zu weit führen, da jetzt noch, genau. Glaube oder Werke? Was ist es denn jetzt nun? Ist es Glaube allein, wie Paulus das sagt, oder ist es Werke, wie Jakobus das sagt? Und wir haben ja einen Widerspruch, weil entweder, zumindest einen scheinbaren Widerspruch, entweder glaubst du doch oder du tust Werke. Und es gibt ja Leute, die werden immer sauer, wenn ich anfange zu sagen, Glaube ist mehr als nur stilles Dasitzen und ja, das stimmt. So, und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist Glaube und Werke. Diese beiden sind durch eine schöne blaue Kette verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme kennt, wenn da so welche aus dem Gefängnis ausbrechen und die sind aneinander gekettet. Und die können nicht sagen, ich renn dahin, du rennst dahin und wir verstecken uns dann. Die rennen zusammen und hoffen dann irgendwann einen Bolzenschneider oder sowas zu finden, dass sie das durchtrennen können. Aber sie sind untrennbar miteinander verbunden. Glaube und Werke gehören zusammen, sind eins. Bei dem einen oder anderen kommt jetzt schon ein Aber. Wartet ab, es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch Zeit, dass ich das euch näher erklären kann. Jakobus, gehen wir mal zurück zu Jakobus 2. Bei Jakobus bringt das nämlich so wunderbar auf den Punkt und erklärt es in Vers 22. Jakobus 2, Vers 22. Da heißt es, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war. Und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Das ist übrigens Punkt 4 hier. So, hier haben wir also jetzt Jakobus 2, was hatte ich gesagt? 22, 2, 2, 2, kann man sich gut merken. Jakobus 2, 22, da heißt es, der Glaube und die Werke sind zusammen wirksam. Im Griechischen ist dieses Wort zusammen wirksam ein Wort, also diese Worte zusammen und wirksam, zusammenwirken ist ein Wort und da steht das Wort Mitarbeiter. Ja, wenn du in der Gemeinde mitarbeiten willst, ist dann natürlich auch Mitarbeiter. Die King, die Strong sagt Fellow Worker, also Partner, Partnerarbeiter, Mitarbeiter, welche, die eng zusammenarbeiten an einem Werk. Ja, Dominik hat vielleicht solche, die dann mit ihm mitkommen, er sagt, Franzose, Schraubenschlüssel, und dann gibt er dir das und ihr arbeitet zusammen an einem Ziel. Und am Ende, wenn der Chef kommt, na, wer hat denn das gemacht? Kann man nicht sagen, na, der hat's gemacht oder der hat's gemacht. Sie haben zusammengearbeitet. Es waren Partner. Und dieses Wort verwendet der Jakobus für Glaube und Werke. Diese beiden gehören zusammen. Wer glaubt, der handelt. Das sind die einfachsten Dinge der Welt, die wir jetzt besprechen, und die sind, jedes Kind versteht, dass wer von etwas überzeugt ist, ja, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, ein Überführtsein von Sachen, die unsichtbar sind, von Wahrheiten, die uns das Wort offenbart. Wenn wir überzeugt von etwas sind, dann handle ich. Du kannst nicht in einem Zimmer sitzen, ich lese gerade eine Biografie von einem Prediger, und der ist nachts aufgewacht in einem Hotel und das Hotel stand in Flammen. Der sagt jetzt nicht, ja, das Hotel brennt, da bin ich überzeugt davon. Sondern er sieht, das Hotel brennt. Und er springt auf, geht ins Nachbarzimmer, weckt seinen Kollegen, hilft ihm aus dem dritten Stock aus dem Fenster zu springen und springt dann auch hinterher. Er ist überzeugt davon, okay, das Hotel brennt, also muss ich jetzt handeln. Viele von uns, und das erklärt auch, warum viele von uns sich nicht kümmern um das Schicksal der Verlorenen, weil ihr es einfach nicht glaubt, weil wir es nicht glauben. Weil wir es einfach nicht glauben, weil wir nicht überzeugt sind, dass Jesus die einzige Rettung ist für die, die in Finsternis sitzen. Dass Jesus der Einzige ist, der Menschen von Sünde befreien kann. Und dass eine ewige Strafe, eine ewige Verdammnis für die wartet, die nicht Buße tun. Dein Handeln verrät deinen Glauben. Mein Handeln verrät meinen Glauben. Sie gehören zusammen, sie arbeiten miteinander. Wer glaubt, der handelt. Wer nicht glaubt, handelt nicht. Ja, jetzt ist ja gerade das große Thema irgendwie, das jetzt in den letzten Monaten wieder gekommen ist, ist ja Klimawandel. Und es gibt Leute, und das ist wohl auch irgendwie eine Sache des Glaubens. Ich beschäftige damit mich nicht, weil ich da irgendwie, ja. Es gibt Leute, die sind davon überzeugt, die sind wirklich davon überzeugt und die handeln jetzt. Und dann gibt es andere Leute, die sind davon nicht überzeugt und die handeln nicht. Das ist ganz einfach. Überall funktioniert das so. Wer Gott nicht glaubt, handelt auch nicht, wie Gott möchte. Deshalb ist die Quelle, beziehungsweise die Quelle ist komisch, die Wurzel jeder Sünde Unglauben. Ich bin nicht wirklich davon überzeugt, was Gott sagt und was er für richtig und was er für falsch hält. Deswegen sagt auch Paulus, alles was aus Unglauben ist, das ist Sünde. Weil alles was Sünde ist, ist aus Unglauben. Und das ist ein großes Problem von uns oder von allgemein von der westlichen Christenheit, dass wir von den ewigen Dingen, von der Bibel nicht wirklich überzeugt sind. In anderen Worten, wir glauben nicht. Wir vertrauen Gott nicht, dass das, was in diesem Buch steht, dass es wirklich wahr ist. Weil wenn wir das machen würden, wenn wir glauben würden, würde man das erkennen. Wir werden nicht das ganze Jakobus-Kapitel jetzt lesen, aber dieses Jakobus erklärt das alles. Und er sagt, wenn ich Glauben habe, dann sieht man das. Du sagst, du hast Glauben, zeig's mir. Ganz einfach. Jedes Kind kann das verstehen. Wenn du dir die Glaubenshelden aus Hebräer Kapitel 11 anguckst, Kein einziger von denen hat nicht gewirkt. Sonst wären sie ja keine Glaubenshelden. Die sind in diesem Kapitel als Glaubenshelden niedergeschrieben, weil sie gehandelt haben, weil sie Werke vollbracht haben. Nicht, weil sie einfach nur still da saßen und oh, ich habe jetzt endlich Frieden in meinem Herzen. Jetzt kann der Tod kommen oder die Entrückung oder was auch immer. Ich brauche mich jetzt nicht mehr zu kümmern. Nein, ganz im Gegenteil. Weil sie überzeugt waren, haben sie gehandelt. Weil sie vertraut haben, das, was Gott sagt, das stimmt, haben sie gehandelt. Weil Abraham, die Hebräer 11 sagt uns, Abraham wusste, wenn ich meinen Sohn jetzt umbringe, Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Weil er wusste, Gott hat gesagt, aus diesem wird mir Nachkommenschaft zuteil werden. Wenn er gesagt hätte, ach nee Gott, ich halt, das kann ich jetzt nicht machen, ich halt an deinen Versprechen, ich bin jetzt gläubig und sage, das ist der, dem er Nachkommenschaft gibt und ich tue den nicht opfern. Wäre das Glauben gewesen? Nein, das wäre Rebellion gewesen, das wäre Unglauben gewesen. So, Glaube und Werke gehen Hand in Hand, gehen zusammen und wir können sie nicht trennen. Du kannst sie nicht trennen, das ist wie mit diesen, ich weiß nicht mal, wie siamesische Zwillinge sagt man wohl nicht, das ist irgendwie diskriminierend. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn quasi die im Mutterleib zusammengewachsen sind. Und dann gibt es ja verschiedene Fälle. Und manchmal ist da eine Trennung möglich und manchmal geht eine Trennung nicht, weil die gleichen Blutgefäße und Nerven waren und das alles so zusammengewachsen ist, dass du es nicht mehr trennen kannst. Und die müssen sich dann auf dein Leben zusammen einstellen. Und genauso ist es mit Glauben und Werken. Wenn du versuchst, die zu trennen, stirbt beides. Der Glaube steht den Werken nicht entgegen, sondern die Werke machen den Glauben vollkommen. Du kannst also gar nicht vollkommenen, also sicheren, festen Glauben haben in Gott, wenn du nicht Werke tust. Unmöglich. Jakobus 2, 22, kann ich nochmal nachlesen. Und ich möchte nochmal sagen, dass ich freue mich auf in 2 Wochen, da werde ich nämlich über Glaube und Liebe predigen. Weil Jakobus, wenn wir das im Kontext lesen, redet er davon, dass die Christen angefangen haben, oder die Gläubigen angefangen haben, lieblos zu werden, die Person anzugucken und das erste Gebot zu vergessen. Und im Neuen Testament sind Werke, Werke der Liebe. Zu lieben. Ach, da freue ich mich schon drauf in 2 Wochen. Ich würde es ja gerne schon nächste Woche, aber da predigt Anne. Ich weiß, da seid ihr auch alle traurig, aber Halleluja. Ich weiß, ihr freut euch alle auf Anne. Oder? Halleluja. Fünftens. Glaube. So rum muss man es machen, ne? Glaube ohne Werke, das ist Punkt, was habe ich gesagt? Punkt 5. Jakobus 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ein Glaube ohne Werke ist tot, ja, mit T. Da steht nur tot. Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, was bedeutet toter Glauben? Erstens, es bringt kein Leben hervor, weder für dich noch für andere. Weil du ja nicht handelst. Wie soll das jemanden segnen, wenn du nicht handelst aus deinem Glauben? Und zweitens, toter Glaube ist kein Glaube. Ist eine Kopie, ein Fake. Ja? Fake Faith. Fake News, Fake Faith. Habt ihr das mitgekriegt? Ist ein Fake. Etwas, eine Fälschung. Etwas, was nicht mit dem Echten übereinstimmt, was nur ähnlich aussieht. Wir mögen dieselben Worte sagen. Jesus hat mich frei gemacht. Ich glaube an den. Das Glaubensbekenntnis. Du kannst es sagen, mit dem zusammen, dann bringt es Leben hervor. Du kannst es sagen, ohne Werke, und dann ist es tot, dann ist es nicht wirklich Glaube, dann ist es eine Kopie. Ohne echtes Leben. Glaube ohne Werke ist tot. Die innere Realität des Glaubens muss sich in Werken verkörpern. Sonst ist der Glaube tot, das heißt ohne Leben. Nicht lebensspendend für einen selbst und für andere. Glaube ohne Werke ist eine Lüge. Eine Lüge. Ich gebe vor, etwas zu sein, etwas zu sein, ein Gläubiger, der ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Und dann gibt es noch die andere Seite. War das jetzt alles? Ach ja, Moment. War noch nicht alles. So, wenn Petrus in dem Boot steht, wir hatten das ja vor vielen Wochen, habe ich das angemalt, so schön mit dem Wasser. Petrus steht im Boot und sagt, Herr, wenn du es bist, dann rufe mich, dass ich zu dir aufs Wasser komme. Und Petrus sagt, ich bin's, komm zu mir. Und Petrus sagt, ja, Jesus sagt das. Und Petrus sagt, ja, das glaube ich jetzt schon, dass du das bist. Dass du jetzt hier gerufen hast. Und ich bin jetzt hier der große Glaubensheld. Nein, der Glaube wird wirksam, der Glaube wird vollkommen, indem er das Werk tut und tatsächlich aufs Wasser tritt. Da kann ich sagen, ich bleibe hier im Boot, aber ich glaube das schon, was du hier sagst. Nee, nicht wirklich. Er glaubt es nicht, wenn er nicht den Beweis, dass er es glaubt, indem er den Schritt tut. Und mit Beweisen meine ich nicht, dass wir voreinander, vor den Jüngern, die noch im Boot sitzen, jetzt beweise ich euch das mal sein, sondern dass man das vor Gott beweist, bezeugt. Römer 1, Vers 5, Römer 16, Vers 26 und Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7. Da gibt es eine ganz interessante... Soll ich nochmal ansagen? Römer 1, Vers 5, 16, 26 und Apostelgeschichte 6, Vers 7. Da finden wir, Lukas, der das Apostelgeschichte geschrieben hat, stand ja stark unter dem Einfluss von Paulus. Ja? Und Paulus, der gesagt hat, allein aus Glauben, so was wir zumindest in unserem Denken uns als Schubladen zugelegt haben, da finden wir die wunderbare Kombination von zwei Wörtern. Erstens Glaube, zweitens Gehorsam. Glaube hat etwas mit Gehorsam zu tun und Gehorsam gegenüber Gott hat etwas mit Glauben zu tun. In Apostelgeschichte 6, Vers 7 heißt es, viele der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Ja, Moment, David, also ich dachte, wenn man zum Glauben kommt, das ist so ein emotionaler Moment und es ist dann so schön und dann fühle ich mich da so hingezogen und auf einmal weiß ich, ja, das stimmt und das ist wahr. Und was hat denn das mit Gehorsam zu tun? Gehorsam, das erinnert uns immer an die Kaserne und an den Feldwebel, der uns taktiert und uns sagt, was wir zu tun haben, und dann sind wir jetzt gehorsam. Aber das ist kein Widerspruch. Es gehört zusammen. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun. Apostelgeschichte, Kapitel 26. Sagt Paulus zu dem Herodes, ja? Den Mumm musst du mal haben. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun. So, wir zum Glauben zu kommen und Gott zu vertrauen, ist ein Akt des Gehorsams. Etwas, wo wir uns dafür entscheiden. Nicht nur, aber es ist ein wichtiger Teil. So, Glaube und Gehorsam, Glaube und Werke gehören zusammen. Und ein Glaube ohne diesen Gehorsam ist tot, bringt kein Leben hervor. Und dann haben wir sechstens das andere Extrem, was uns... sind Werke ohne Glauben. Das ist dann Punkt 6. Wovon spricht Paulus, wenn er sagt, wer Werke tut, kann nicht gerecht werden? Wovon spricht er? Er spricht von Werken, die dem Glauben vorangehen. Und die können niemanden rechtfertigen. Wir können Gott nicht durch unsere Arbeit und durch unsere Werke beeindrucken, dass wir gerecht gesprochen werden und sagen, ja, du hast zwar schlimme Sachen gemacht, aber das, was du Gutes gemacht hast, das reicht aus. Das funktioniert nicht. Nennt man dann Gesetzlichkeit. Viele Christen verdrehen da komplett die Begriffe und dann ist auf einmal Gesetzlichkeit, wenn du Gebote befolgst. Epic fail. Game over. Nochmal von vorn. Wenn ich Werke tue, um Gott zu beeindrucken, um zu sagen, jetzt musst du mich doch annehmen, ich habe so viel gegeben, ich habe so viel gemacht. Das funktioniert nicht. Und da sagt Paulus, das könnt ihr nicht bringen. Durch eure Werke werdet ihr nicht angenehm gemacht vor Gott. Er rechtfertigt nicht den, der so versucht, gerecht zu sein, sondern er rechtfertigt den Gottlosen. Und das spricht er hinein in im Galaterbrief, in den Römerbrief, in eine Zeit, wo diese Trennung von, diese Schere von Judentum und Christentum immer mehr auseinanderging. Und die Juden sagt, oder da waren Leute, die bekehrte Pharisäer waren, und die waren noch so drin in dem Alten und haben gesagt, jetzt müssen die Nationen meinetwegen, ich bin zufrieden, ich erkläre das als für möglich, dass die auch gerettet werden können, aber jetzt müssen die sich beschneiden und die Werke von Mose und die Gebote von Moses halten. Und da ist Paulus jetzt so Hochtouren aufgefahren, wenn er Apostelgeschichte 14 liest, dann seht ihr, sie hatten viel Wortwechsel. Das ist der freundliche die freundliche Formulierung der Bibel, um zu zeigen, sie hatten richtig Zoff und haben diskutiert bis aufs Messer. Und Paulus sagt, jetzt reicht's mir, ich gehe nach Jerusalem, wir klären die Sache ein für alle Mal mit den Aposteln. Und weil ihm das so wichtig war, dass wir nicht durch unsere Werke, die getrennt sind vom Glauben, können wir nicht vor Gott gerecht werden. Wir können nichts tun, um ihn zu beeindrucken. So, also Werke ohne Glauben, ich schreibe jetzt mal, also ich habe eigentlich hingeschrieben, keine Annahme bei Gott, aber wir können Gesetzlichkeit hinschreiben. Komm, das klingt schön böse. Gesetzlichkeit. Und deshalb ist unser Evangelium auch nicht zuallererst auf die Werke ausgerichtet, sondern auf die Herzen. Wenn wir sagen, wenn ich zu den Ungläubigen gehe, auf einmal Dietrich Schwarz und sage, jetzt musst du aufhören zu trinken, aufhören zu rauchen, aufhören, solche Fluchworte in den Mund zu nehmen, dann kann das sein, weil der sagt, ach, es ist so schön bei euch, komm, ich passe mich an. Und dann ist er im religiösen Modus drin. Kommt noch was dazu. Nicht, dass du den guten Speicherplatz in deiner Cloud vergeudest. Dann kann das sein, der passt sich an, aber das wird nicht Errettung bewirken. Das Evangelium zielt immer auf das Herz. Aber wenn es das Herz erreicht hat, bleibt es nie ohne Wirkung. Was ist das denn für ein Evangelium? Es schlägt ein wie eine Bombe. Du hast Glauben, aber man sieht es nicht. Leonard Ravenhill hat so ein Lieblingsprediger von mir, hat mal in der Zeitung gelesen, in so einer christlichen Zeitung, eine Erweckung ist ausgebrochen in Amerika, von der Ostküste bis zur Westküste, aber es hat noch niemand gemerkt. Und er hat gesagt, da kannst du auch sagen, es war ein Erdbeben von der Stärke 9,0, aber es hat niemand gemerkt. Das funktioniert nicht. Wenn etwas im Herzen passiert, wenn das Evangelium hier hinkommt, wenn es wirklich die Kraft Gottes ist, dann tritt es nach außen in Form von Liebe. Ja, nicht, dass du die richtige Theologie hast und jetzt allen mal sagen kannst, wie es richtig geht, sondern indem du anfängst, da wo vorher Hass war, zu lieben, da wo Fluch war, zu segnen, da wo vorher Selbstsucht war, Selbstlosigkeit. Das ist das Evangelium. Wenn das Evangelium nur irgendwas tief drin ist und niemand hat es gemerkt und da nach außen hin passiert nichts, ich bleibe unverändert, dann dann war das nicht das Evangelium. Dann können wir auch zum positiven Denken in die Welt gehen und teures Geld bezahlen für Seminare, 5000 Euro im Wochenende, und dann haben wir das Gleiche, innerlich ein gutes Gefühl, aber nach außen hin bleibt alles das Gleiche. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und Glaube ohne Werke bringt genau, am Ende genau dasselbe hervor. Gesetzlichkeit und Tod ist ja am Ende das Gleiche. Wenn wir Werke aus Glauben tun, dann vertrauen wir nicht auf uns selbst, sondern auf ihn, der uns erlöst hat. Das ist der große Unterschied. Werke ohne Glaube ist Vertrauen auf mich selber. Ja, ich habe dann den Glauben, der auf mich gerichtet ist. Ich schaffe das schon. Ich pack das. Das ist Gesetzlichkeit. Aber gute Werke zu wirken, Titus 2 sagt, wir wurden erlöst als ein Eigentumsvolk, dass wir eifrig sind in guten Werken. Gute Werke zu tun, weil ich erlöst wurde. Wow, Halleluja, das ist das Evangelium. Das ist die Kraft Gottes. Das ist das, der echte Glaube. Und so werden wir, Moment, ich habe hier noch was hingeschrieben, die Quelle und Kraft kommt nicht aus uns. Ja, okay, gut. Und deshalb will Gott uns am Ende, das ist jetzt Punkt 7, zu Glaubenshelden machen. Durch Glaubenstaten. Wenn du innerlich deinen Glauben hast und alles für dich behältst und du innerlich Frieden hast, aber keiner hat es gemerkt, ja, keiner hat es irgendwie mitgekriegt, dann wirst du nicht in Erinnerung bleiben. Wir erinnern uns an die Glaubenshelden, weil sie Glaubenstaten vollbracht haben. Und eines der größten Ängste, die Menschen haben, ist, vergessen zu werden. Ich will nicht vergessen werden. Ich möchte Menschen zum Glauben führen, die ihr ganzes Leben lang und im Himmel noch sagen, wenn der nicht mit mir geredet hätte, ich wäre zur Hölle gefahren. Das ist die Erinnerung, von der ich spreche. Ja? Ein Leben, was zählt in der Ewigkeit. Nicht unbedingt, dass ich hier in irgendwelchen Geschichtsbüchern stehe oder so, oder als Poster an die Wand komme oder sowas. Nein, sondern ein Leben, was zählt in der Ewigkeit. Wo mein Leben Auswirkungen gehabt hat, wo ich nicht dahin gelebt habe, geplätschert habe und ich hatte meinen Glauben und war alles ganz nett. Nein, wir vertrauen Gott und deswegen tun wir Werke. Und deswegen ist es gut, wenn wir unsere Träume, die Gott uns ins Herz gelegt hat, reaktivieren. Dass wir nicht sagen, ach ja, das habe ich hier auf dem Altar gelegt und leider hat Gott nicht gesagt, halte ein, sondern es ist immer noch tot. Dann kannst du denselben glauben wie Abraham, der geglaubt hat, dieser Traum kommt wieder zum Leben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle unsere Träume auf dem Altar opfern. Und dass wir unser Glauben, dass dadurch unser Glauben gereinigt wird und wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Du kannst den Traum wieder zum Leben erwecken. Ich hatte den Traum, in der Gemeinde zu stehen und das Wort Gottes zu predigen und in Menschen rein zu investieren und das Reich Gottes kommen zu sehen. Und dann haben mir meine Leiter gesagt, wir wollen nicht mehr, dass du bei uns in der Gemeinde bist. Und dann habe ich diesen ganzen Traum hier auf den Altar gelegt. Und er ist lichterloh zur Asche zerfallen, bis Gott ihn wieder zum Leben erweckt hat. Und ich habe noch viele andere Träume, die ich auch hier hingelegt habe. Aber ich weiß, Gott, der die Toten auferwecken kann, der kann aus meinem Leben etwas machen. Der kann mich zu einem Glaubenshelden machen. Er kann dich zu einem Glaubenshelden machen. Vertraue ihm, dass doch dein Leben nicht langweilig und öde sein muss. Halleluja. Du kannst Dinge mit Gott erleben. Sind wir wieder bei den Werken. Und wenn du nicht anfängst zu handeln und das zu tun, was das Wort Gottes sagt, es fängt ja alles mit Beten und Bibellesen an. Wenn du das nicht anfängst, dann wie willst du dann Gottes die Glaubenswunder erleben? auch du, ich habe einen schönen Satz, auch du kannst glauben und wirken. Halleluja. Keiner von den Glaubenshelden in Apostelgeschichte 11 saß da und hat sich schöne Predigten angehört und das war's. Nichts gegen schöne Predigten, ja, bitte, bitte, bleibt hier. Aber sie haben gehandelt. Halleluja, vielleicht können wir mal aufräumen. Lass uns doch vielleicht jetzt diese Gelegenheit nutzen und Glaubensträume oder überhaupt an einen Gott für möglich zu halten, wieder für möglich zu halten, der etwas bewirkt. Oft spiegelt ja unser Glaubensleben unser Bild von Gott wider. Wenn wir an einen Gott glauben, der da auf seiner Wolke sitzt und ganz entspannt ist und eigentlich nicht wirklich eingreift und hier unten tobt die Hölle, dann werden wir auch wir da sitzen und warten, bis die Entrückung kommt. Diese dämonische Irrlehre. Dass bevor es eigentlich schlimm wird, kommt Jesus. Ach, dieser Unsinn. Entschuldigung, jetzt brauchen wir nicht darüber zu reden. Gott ist aktiv. Er wirkt. Und die Augen des Herrn, heißt es, durchforschen alle Lande. Und er sucht nach Herzen, nicht nach Fähigkeiten. Nicht nach Können, nicht nach Gaben oder sowas, sondern er sucht nach Herzen, die bereit sind, dem Herrn treu beizustehen. Beistehen bedeutet Werke tun. Halleluja. Die entschlossen sind zu sagen, ich tue den Willen Gottes, egal was da kommt. Oh Vater, ich bitte dich, dass du in uns dieses Glaubensfeuer wieder neu entzündest. Dass wir davon überzeugt sind, dass es stimmt, was dein Wort über dich sagt. Dass du kein Mensch bist, dass du lügen solltest. Oh, Halleluja. Und selbst wenn ein Meer von Totengeweihen sich über uns erstreckt, sagt der Prophet, Herr, du weißt es. Und Gott sagt, sie sollen leben. Prophezeie zu ihnen, sprich zu ihnen. Ich kann mal zusammen aufstehen. Für unsere Kinder, für unsere Ehen. bist, fang an, mit Gott zu reden, laut oder leise, wie auch immer. Fang an, in Kontakt mit ihm zu treten. Er sieht dein Herz. Mach dich eins mit dem Gott, der sagt, hab Glauben. Sag ihm einfach, ich vertraue dir, ich habe Glauben. Vollkommen ist. Rette uns vor dem, wo wir es uns bequem gemacht haben und denken, ja, so kann es bleiben, so in dem, wenn das so bleibt, dann bin ich zufrieden. Nein,